Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. In Pakistan ist Asif Ali Zardari erwartungsgemäß zum neuen Präsidenten gewählt worden. Die EU will dem Ausbruch des Kaukasus-Konflikts auf den Grund gehen. Nach über 30 Jahren darf Indien wieder Atomtechnologie einführen. In Peking ist mit den Paralympics der größte Sportanlass der Behinderten eröffnet worden. Und später dann die Mikroarmee. Gedanken von Experten zum Schweizer Militär von morgen. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Pakistan hat einen neuen Staatspräsidenten. Das Parlament hat erwartungsgemäß Asif Ali Zardari ins höchste Amt gewählt. Den Witwer von Benazir Bhutto. Der umstrittene Zardari tritt damit die Nachfolge von Pervez Musharraf an. Überschattet wurde die Wahl von einem Bombenanschlag im Nordwesten Pakistans. Rudi Meder.
Beim Bombenanschlag am Stadtrand von Peshawar sind mindestens 17 Personen ums Leben gekommen, 80 Menschen wurden verletzt. Das Attentat zeigt einmal mehr, wie prekär die Sicherheitslage im Land ist. Auf den neuen Präsidenten wartet eine gewaltige Aufgabe. Zusammen mit der Wirtschaftskrise ist die fehlende Sicherheit Thema Nummer eins, wie dieser Pakistaner einem deutschen Journalisten erzählt. Wenn eine Bombe hier die Leute nicht tötet, dann sind es der Hunger und die hohen Lebensmittelpreise. Zardaris Handicap bei der Bewältigung der Aufgabe, er ist in der Bevölkerung wenig beliebt und gilt als korrupt. Die Anschuldigungen gegen ihn reichen von Erpressung über Geldwäscherei bis zum Mord. Mit ihm hat das Parlament einen der umstrittensten Politiker des Landes ins höchste Amt gewählt.
Asif Ali Zardari sahab ne vot liye hain 281.
Mehr als zwei Drittel der Parlamentsstimmen konnte Zardari auf sich vereinen. Doch in der Bevölkerung bleibt ein Unbehagen darüber, dass eine derart kontroverse Figur nun Staatspräsident wird.
Der türkische Präsident Abdullah Gül besucht als erster Staatschef seines Landes das benachbarte Armenien. Gül traf in Erivan mit seinem armenischen Amtskollegen Serj Sarkissian zusammen. An einer gemeinsamen Medienkonferenz erklärten die beiden Präsidenten, sie wollten die Spannungen zwischen ihren Ländern abbauen. Die ehemalige Sowjetrepublik fordert von der Türkei, dass sie die Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkenne. Historiker schätzen, dass während des Ersten Weltkriegs im Osmanischen Reich rund 1,5 Millionen Armenier von Türken getötet wurden. Gül und Sarkissian wollen sich gemeinsam das Qualifikationsspiel beider Länder zur Fußballweltmeisterschaft 2010 anschauen. Die Europäische Union will untersuchen lassen, wie der bewaffnete Konflikt zwischen Russland und Georgien ausgebrochen ist. Das haben die EU-Außenminister in der französischen Stadt Avignon entschieden. Der spanische Außenminister sagte, man sei sich einig gewesen, dass es wichtig sei, die Ursachen des Konflikts zu untersuchen, auch wenn das Empfindlichkeiten verletzen könnte. Die EU-Außenminister forderten zudem erneut, dass Russland seine Truppen aus Georgien abzieht. Die EU erwarte, dass der russische Präsident Medvedev der Forderung am Montag zustimme, hieß es. Dann trifft Medvedev mit dem französischen Präsidenten Sarkozy zusammen. In Serbien ist der Führer der ultranationalistischen radikalen Partei Tomislav Nikolic zurückgetreten. Der gemäßigte Nikolic war Stellvertreter von Parteichef und Hardliner Vojislav Šešelj, der sich wegen Kriegsverbrechen vor dem UNO-Tribunal in Den Haag verantworten muss. Nikolic hatte am Donnerstag angekündigt, seine bisher antieuropäische Partei werde im Parlament für das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU stimmen. Daraufhin wies Šešelj von Den Haag aus die Partei an, jede Annäherung Serbiens an die EU zu blockieren. Indien darf wieder Atomtechnologie ins Land einführen. Das haben die 45 Exportländer für Nukleartechnologie in Wien beschlossen, wie Diplomaten bestätigen. Sie haben damit einen 34-jährigen Lieferstopp aufgehoben. Die Schweiz hatte die Aufhebung zusammen mit anderen Ländern kritisiert, weil Indien den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat. Der Atomlieferstopp war vor 34 Jahren verhängt worden, weil Indien damals Atomwaffen getestet hatte. Mehr als 300 Menschen haben in Kloten der Opfer des Wisse-Unglücks bei Halifax gedacht, darunter Angehörige, Freunde und ehemalige Arbeitskollegen. Auch ehemalige Kadermitglieder des Wisse nahmen am Anlass teil. Die stündige Feier in der katholischen Kirche in Kloten gestaltete das Pfarramt des Zürcher Flughafens. Auf dem Altar der Kirche erinnerten 229 weiße Rosen an die damaligen Opfer. Vor 10 Jahren war vor der kanadischen Küste eine MD-11-Maschine der Swissair ins Meer gestürzt. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen beim Absturz ums Leben. Für 4000 Sportlerinnen und Sportler beginnen die Olympischen Spiele in Peking, erst heute. Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao hat die Paralympics eröffnet. Behinderte Athleten aus 144 Nationen nehmen daran teil. Aus Peking Yvonne Scherrer.
Die Eröffnungsfeier der Paralympics im vollbesetzten Nationalen Stadion von Peking war aufwendig und perfekt inszeniert. Mit Begeisterung wurden die Athletinnen und Athleten empfangen. Im Rollstuhl, auf Krücken gestützt, auf Beinprothesen oder am Arm eines Begleiters umrundeten sie das Stadion. Die Schweiz tritt an den Paralympics mit 27 Athleten an und erhofft sich 11 Medaillen. Die Schweizer Fahne fuhr auf dem Rollstuhl von Heinz Frey mit. Der 50-jährige Sportler besitzt bereits 12 paralympische Goldmedaillen und tritt gleich in 2 Sportarten an, in Leichtathletik und im Handbiking.
Sportminister Samuel Schmid hat die Schweiz an der Eröffnungsfeier vertreten. Er zeigte sich beeindruckt. Zum übrigen Sportgeschehen von heute, Fritz Bischoff.
Tennis. Beim US Open in New York spielt derzeit Roger Federer seinen Halbfinal gegen den Serben Novak Djokovic. Roger Federer entschied dabei den ersten Satz überzeugend mit 6:3 zu seinen Gunsten. Im zweiten Satz steht es bei je einem Break für die beiden Spieler 3:4. Automobil. Der britische WM-Leader Lewis Hamilton in seinem McLaren Mercedes startet morgen Sonntag aus der Pole Position zum Grand Prix von Belgien. Felipe Massa auf Ferrari komplettiert die erste Startreihe vor Heikki Kovalainen auf McLaren Mercedes und Kimi Räikkönen auf Ferrari. Die 2 BMW Sauberfahrer Nick Heidfeld und Robert Kubica sicherten sich in der Startaufstellung die Positionen 5 und 8. Fußball. Mit der Partie in Tel Aviv gegen Israel beginnt für das Schweizer Nationalteam die Qualifikation heute Abend für die Weltmeisterschaften 2010. Spielbeginn ist um 19.55 Uhr. Die Live-Reportage gibt es auf DRS3 und auf DRS4 News zu hören.
Das Wetter. In der Nacht regnet es vor allem im Süden und im Osten auch kräftig. Am Sonntag regnet es an den Voralpen im Osten und im Süden immer wieder. Im Flachland und im Wallis werden die sonnigen Abschnitte von Westen her aber allmählich länger. Die Temperaturhöchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei rund 20 Grad. Am Montag ist es nach Auflösung von Restwolken und Nebelfeldern wieder überall sonnig bei rund 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Der lusche Trickser auf dem Gipfel der Macht. Mit Präsident Zardari ist Pakistan wenig gedient. Das Gespräch zur Wahl. Dann, die Atomindustrie reibt sich die Hände, aber nicht alle freuen sich über den Nukleardeal mit Indien. Die Dreamliner in Schlafposition, die Produktion des prestigeträchtigen Flugzeugs von Boeing wird bestreikt. Und die verschleppte Debatte, die längst fällige Diskussion um die Armee der Zukunft kommt nicht recht in Gang, noch nicht. Unter der Last seiner Probleme droht Pakistan beinahe zu kollabieren. Wirtschaftskrise, Armut, zunehmender Extremismus und immer mehr Terroranschläge. Jetzt hat der Staat nach dem Abgang von Präsident Musharraf wenigstens wieder einen Präsidenten. Asif Ali Zardari ist es also, der 52-jährige Witwer von Benazir Bhutto und Vorsitzende der PPP, der Pakistanischen Volkspartei. Fragt sich bloß, ob das Land nun wirklich besser dasteht mit einem Mann an der Spitze, dem übelste Korruption und Kriminalität anhaften. Darüber sprach ich mit Andrea Spallinger. Sie ist die Südasien-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung. Ich fragte sie, weshalb wurde Zardari gewählt, wo er doch so unbeliebt ist?
Ja, in Pakistan wird der Präsident ja nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von einem Wahlgremium, das heißt von den beiden Kammern des Parlaments und den Parlamenten in den vier Provinzen, also den Abgeordneten. In all diesen Legislativen ist die Volkspartei, die ja die Wahlen im Februar gewonnen hat, relativ stark vertreten. Und Zardari hat mit der Unterstützung von verschiedenen kleinen regionalen Parteien in den einzelnen Provinzen eine einfache Mehrheit relativ leicht erreichen können. Ich denke, dass bei einer Volkswahl das Resultat wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen hätte.
Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Wahl?
Die Stimmung ist relativ gedrückt. Die Stimmung ist sowieso schon schlecht, seit Zardari auch überhaupt diese Koalition mit Nawaz Sharif auseinandergebrochen ist. Man hatte vorher gehofft, dass so eine sozusagen große Koalition etwas Ruhe und Stabilität bringen könnte, hat dann aber gemerkt, dass Zardari da mit seinen verschiedenen Machenschaften, dass es ihm am Ende doch nur um die eigene Macht ging und die Stimmung ist entsprechend gedrückt.
Pakistan hat eine ganze Reihe schwerwiegender Probleme. Wo will denn Zardari da ansetzen? Was sind seine Schwerpunkte?
Er hat eigentlich bis jetzt kein richtiges wirtschaftliches oder politisches Programm erkennen lassen. Seine Regierung hat in den ersten 5 Monaten außer dem Sturz Musharrafs nichts an die Hand genommen und auch nichts erreicht. Der Wirtschaft geht es noch schlechter, als es ihr schon im Februar ging. Auch die Sicherheitslage ist noch prekärer geworden. Ich denke, Zardari hat da nicht wirklich ein Programm oder eine Lösung. Er wird aber eine haben müssen, denn bisher hat er alles übel immer Präsident Musharraf anlasten können und der ist nun weg. Also das Einzige, was Zardari erkennen lässt, ist, in der Sicherheitspolitik hat er sehr deutlich Stellung bezogen. Er hat da angekündigt, dass er sehr entschieden gegen die islamistischen Extremisten in den Stammesgebieten vorgehen will und somit auch die Politik von Musharraf in diesem Bereich fortsetzen will.
Das wiederum werden die USA gerne hören. Wie arbeitet er mit ihnen zusammen?
Zardari war auch der Kandidat der USA. Er genießt die Unterstützung der USA. Washington sieht in ihm, seit Musharraf gestürzt wurde, den besten Partner im Kampf gegen den Terrorismus.
Gleichzeitig ist ja die Bevölkerung sehr USA-skeptisch, also das wird doch ein großer Spagat für ihn.
Ja, da denke ich auch, also das wird ein sehr heikler Balanceakt. Und Zardari ist ein guter Geschäftsmann, er weiß, dass Geld und die Unterstützung der USA im Moment braucht. Er gibt sich wahrscheinlich auch deshalb sehr überzeugt. Er hat auch diese jüngsten Angriffe der Amerikaner auf pakistanischem Boden verteidigt, die in Pakistan selber sehr viel Proteste hervorgerufen haben. Ich denke, dass er längerfristig aber ein Problem damit haben will und seine Kooperation mit den USA kommt in Pakistan derart schlecht an, dass er bereits auch wie Musharraf als Marionette der USA gesehen wird und es wird sich zeigen, ob er dann längerfristig an dieser Politik festhält, wenn er innenpolitisch da zunehmend auf Widerstand stößt.
Die eigentliche Macht in Pakistan liegt bei der Armee. Sie hat auch den Schlüssel zum Nukleartresor. Hat er die Unterstützung von Armeechef Kayani?
Kayani hat sich bis jetzt nicht in die Politik eingemischt. Er hat sich sehr ruhig verhalten. Das war seine Devise schon seit der Machtübernahme. Es ist gleichzeitig aber auch bekannt, dass man in Armeekreisen nicht sehr viel von Zardari hält. Zardari wiederum weiß aber natürlich, dass er mit dem Militär zurechtkommen muss. Ich denke, er ist sich dessen sehr wohl bewusst.
Zardari hat sich immer gegen die Wiedereinsetzung des obersten Richters Chaudhry gewährt, bei seinem zweifelhaften Palmares kein Wunder. Kann er sich leisten, Chaudhry nicht wieder einzusetzen?
Ja, das ist für Zardari eigentlich die einzige Möglichkeit. Er hat dafür ja sogar die Koalition mit Nawaz Sharif geopfert. Er wird auf keinen Fall Chaudhry zurückhaben wollen. Er hat sich bereit erklärt, andere oberste Richter wieder einzusetzen. Er hat sich aber bis jetzt derart strikt geweigert, Chaudhry wieder einzusetzen, dass er daran ganz eindeutig festhalten wird. Und das ist natürlich insofern eigentlich traurig, als diese Wahlen und die ganze demokratische sozusagen Wandel im Land überhaupt erst möglich geworden ist durch die Bewegung um Chaudhry, diese Demokratiebewegung.
Präsident Musharrafs Machtfülle war Zardari ein Dorn im Auge. Jetzt, wo er selbst an der Macht ist, profitiert er davon. Droht da nicht ein neuer Diktator vom alten Zuschnitt?
Ja, ich denke, das ist sicher eine Gefahr. Ich denke, eine derartige Machtkonzentration in der Hand einer Person ist immer so oder so problematisch. Bei einer Person wie Zardari umso mehr, als er politisch absolut unerfahren ist und eben eine ziemlich dunkle Vergangenheit hatte. Also nicht nur sehr korrupt war während der Regierungszeit seiner Frau, sondern auch in verschiedenen Mordfällen verdächtigt wird. Ich denke, das ist für das Land kein gutes Omen.
Informationen von Andrea Spallinger, Korrespondentin der NZZ. Gleich nebenan von Pakistan in Indien wird heute gefeiert. Das Land darf künftig Atomtechnik und Kernbrennstoffe importieren. Nach 10 Verhandlungen hat nun auch die Gruppe der Länder, die Nukleartechnologie exportieren, Indien eine Ausnahmebewilligung erteilt, und zwar auf Vorschlag der USA. Für Indien galt bisher ein Lieferstopp, weil es heimlich und völkerrechtswidrig Atombomben gebaut und getestet hatte. Mit dem Entscheid ist das letzte internationale Hindernis für die Ratifizierung des Atomabkommens zwischen Indien und den USA beseitigt. Fredrik Steiger.
Die Erleichterung und die Freude in Indien über die Entscheidung der Gruppe der Exportländer von Atomtechnologie war gewaltig. Fernseh- und Radiostationen unterbrachen ihre Programme für Breaking News.
India has got the India-specific waiver that it wanted from the nuclear suppliers group.
Und Regierungschef Manmohan Singh dankte all jenen, die dafür eingetreten seien, dass Indien künftig Atomtechnologie und Kernbrennstoffe importieren dürfe. Er sprach vom Ende einer jahrzehntelangen Isolierung. Das rohstoffarme Indien setzt voll auf die Atomenergie. Es will in den nächsten Jahren mindestens 8 AKWs bauen. Die bisherige Isolierung musste sich Indien indes selber zuschreiben, weil es 1974 Atombomben testete und damit die Welt aufschreckte. Dass Indien sozusagen durch die Hintertür zu einer legalen Atommacht wird, zeichnete sich aber bereits diesen Sommer ab, als die UNO-Atombehörde IAEA ein Abkommen mit Indien schloss. IAEA-Chef Mohammed El-Baradei lobte es in den höchsten Tönen.
This agreement satisfies India's needs while maintaining all the agency's legal requirements.
Es entspreche Indiens Bedürfnissen, aber auch der Forderung der UNO-Atombehörde, das indische Atomprogramm zu überwachen und zu inspizieren. Damit schaffte Indien die erste Hürde. Die zweite und letzte auf multilateralem Parkett nahm es heute Nachmittag, als ihm die 45 Länder zählende Gruppe der Atomexporteure, die eng mit der IAEA zusammenarbeitet, den Atomimport erlaubte. Damit ist der Weg frei für einen strategisch zentralen indisch-amerikanischen Atompakt. Die USA rücken damit im prestigeträchtigen Atombereich eng mit Indien zusammen, das sich während des Kalten Krieges an Moskau angelehnt hatte. Washington will mit der Aufwertung der Beziehungen zu Delhi auch ein Gegengewicht in Asien zu China schaffen. Mehrere Kleinstaaten, darunter die Schweiz, wehrten sich aber bis heute früh gegen eine Ausnahmeregelung für Indien. Sie fürchten, dass Indien aus seinem zivilen Atomprogramm Technologie für die militärische atomare Aufrüstung abzweigt. Und sie sehen in der heutigen Entscheidung ein gefährliches Signal an andere Möchtegern-Atombombenmächte. Zumal Indien nicht bereit ist, sich vertraglich auf ein Atombombentestverbot zu verpflichten. Es erklärte sich, um Bedenken zu zerstreuen, bloß zu einem freiwilligen Atomtestmoratorium bereit und will sich beteiligen an den Anstrengungen zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Das genügte schließlich, um den Widerstand gegen indische Atomimporte zu brechen. Wie unwohl manchen bei der Zustimmung war, äußerte sich aber darin, dass, ganz unüblich nach einer diplomatischen Einigung, absolute Stille herrschte und keinerlei Applaus ertönte, als der Beschluss im Konsens gefällt wurde. Skeptisch bleiben auch Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken. Shannon Keil vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI etwa warnt:
India has never joined the Non-Proliferation Treaty, but it will now accrue all the rights and benefits essentially of a nuclear weapon state.
Obschon Indien dem Atomsperrvertrag nie beigetreten sei, genieße es nun alle Vorteile eines Mitgliedstaates. Der ebenfalls illegal atomar gerüstete Nachbar Pakistan und künftig gar weitere Staaten würden nun ermuntert, ihrerseits ohne Erlaubnis Atombomben herzustellen, in der Hoffnung, die Weltgemeinschaft werde nachträglich ihr Tun billigen. Während also vielerorts ernste Bedenken bleiben, freuen sich neben Indien auch die USA, wo man von einem historischen Tag spricht. Und es freut sich die internationale Atomwirtschaft, die in Indien einen neuen Großkunden gewinnt.
Fredrik Steiger. Ein Hinweis. Im Sechstagekrieg 1967 hatte Israel den syrischen Golan erobert, 1981 formell annektiert. Jetzt bietet der syrische Präsident Assad Israel Friedensgespräche an und hofft auf eine Rückgabe des Golans. Soll sich Israel auf solche Verhandlungen einlassen? Ja, sagt der israelische Strategieexperte Yossi Elfer. Er verspricht sich davon eine grundlegende politische Veränderung im Nahen Osten.
What we have to talk to them about is territories for a cold peace plus a major strategic reorientation of the Syrian regime away from Iran, away from supporting terrorism, and into the Western or pro-Western and moderate orbit.
Israel solle den Golan zurückgeben und Syrien dafür seine Politik umkrempeln, weg von der engen Bande zu Iran, weg von der Unterstützung von radikalen Gruppen und hin zum westlichen Lager. Der Streit um den Golan, damit befasst sich die Sendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr hier auf DRS1. In den Werkhallen des amerikanischen Flugzeugbauers Boeing wird seit vergangener Nacht an keiner Schraube mehr gedreht. 27.000 Mechaniker und andere Angestellte sind in den USA zum Streik aufgerufen. Das ist die Strafaktion dafür, dass die langwierigen Verhandlungen über neue Arbeitsverträge ergebnislos endeten. Für den weltgrößten Flugzeugbauer kommt der Streik besonders ungelegen, denn Boeing ist mit seinem neuen Flaggschiff, dem Dreamliner, ohnehin schon stark in Lieferverzug. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Mit Sprechchören haben die Arbeiter des Boeing-Hauptwerkes in Everett heute um Mitternacht Ortszeit den Streik gestartet. Auch in den anderen Boeing-Werken rund um die Metropole Seattle sowie in den Staaten Oregon und Kansas wollen die Mechaniker nicht mehr zur Arbeit gehen. Grund dafür sind gescheiterte Verhandlungen über neue Arbeitsverträge. Boeing hatte als letztes Angebot über die nächsten 3 Jahre 11% mehr Lohn vorgeschlagen. Gleichzeitig beinhalten die neuen Verträge aber auch einen Abbau bei den Krankenversicherungsleistungen. Die Gewerkschaft fordert hingegen 13% mehr Lohn. Außerdem möchte sie Arbeitsplatzgarantien sowie keine Abstriche bei der Krankenversicherung hinnehmen müssen. Insgesamt sind 27.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Und da der Streik mit einem überwältigenden Mehrstimmenanteil beschlossen wurde, werden die meisten auch dem Aufruf folgen. Boeing selber geht davon aus, dass deshalb die beiden größten Produktionslinien stillgelegt werden müssen. Der Stillstand der Produktion kommt den Flugzeugbauer mit $100 Millionen Ausfallkosten pro Tag teuer zu stehen. Er ist dank kräftiger Milliardengewinne und voller Auftragsbücher finanziell aber noch verkraftbar. Viel schlimmer ist der Image-Schaden für Boeing, denn auf den bestreikten Produktionslinien werden die Verkaufsrenner hergestellt, darunter auch das neue Modell 787, der sogenannte Dreamliner. Dieses Flugzeug ist ein Hoffnungsträger im harten Wettbewerb gegen den Erzrivalen Airbus. Besonders ärgerlich, die Bestellliste für den Dreamliner ist lang und die Erstauslieferung hinkt bereits Monate dem Zeitplan hinterher. Wie lange der Streik dauern wird, weiß derzeit niemand. Beide Seiten behaupten zwar, gesprächsbereit zu sein, der andere soll aber den ersten Schritt machen.
Nicht nur das Gedächtnis von Verteidigungsminister Samuel Schmid hat seine Lücken, auch jenes der Gesellschaft insgesamt lässt zu wünschen übrig. Die Debatte über die Zukunft der Armee jedenfalls droht unterzugehen. Dabei stellten sich hier noch immer eine ganze Menge von Fragen. Was soll diese Armee leisten? Welche Größe ist angebracht und wer soll künftig überhaupt noch einrücken müssen? Inlandredaktor Dominik Meyer.
Vor 4 Jahren überraschte Samuel Schmid die wehrhafte Schweiz. Der Verteidigungsminister persönlich stellte im Bundesrat nichts weniger als die allgemeine Wehrpflicht zur Diskussion. Originalton Samuel Schmid im August 2004.
Die Diskussion um die allgemeine Wehrpflicht wird diskutiert werden. Jetzt muss man da bitte nicht Beschlüsse erwarten, sondern da geht es um eine Aussprache für die Meinung und die Marschrichtung vom Bundesrat können ausloten, für das auch auf alles weiterzuentwickeln.
Doch kaum eine Spur seither von einer Grundsatzdiskussion über die Armee. Gestritten wird über das Rüstungsprogramm, neue Kampfflugzeuge und vor allem über Schmieds Bundesratssitz. Deshalb zuerst ein Blick über die engen Landesgrenzen hinaus nach Deutschland zu Christian Milotat, Generalmajor der deutschen Bundeswehr im Ruhestand. Einst hatte er in Kosovo den Oberbefehl über die Swisscoi-Truppe. Heute rät er der Schweiz zu einer viel kleineren Armee.
Sie muss einen hochprofessionalisierten Kern haben, der in der Lage ist, bei terroristischen Angriffen auf das eigene Land im Inneren eingesetzt zu werden, aber auch im Ausland in Friedensmissionseinsätzen. Das sind aus meiner Sicht etwa 10.000 Mann, die man dazu braucht.
Zusätzlich zu diesen 10.000 Mann brauche es noch höchstens 50.000 Milizsoldaten für die klassische Landesverteidigung, sagt Milotat. Eine Miniaturarmee im Vergleich zum heutigen Heer von 220.000 Milizsoldaten. Wäre Milotat ein Schweizer, er würde glatt als Linker durchgehen. Denn so wie der deutsche General denkt hierzulande die SP. Deren Vordenkerin und Altnationalrätin Barbara Hering sieht die Armee der Zukunft so.
Wir brauchen sie für flexible Einsätze, sowohl zur Raumsicherung gegen terroristische Kriminalität im Inland, wie auch für friedensunterstützende Einsätze der Staatengemeinschaft im Ausland. Wir brauchen sie aber nicht mehr zur flächendeckenden Verteidigung unseres Landes.
Höchstens 60.000 Soldaten brauche es dafür, einen Mix aus Berufs-, Zeit- und Milizsoldaten. Worüber sich die SP-Sicherheitsexpertin, der Bundeswehrgeneral und überhaupt die meisten Militärexperten auch noch einig sind, Auslandeinsätze werden wichtiger. Das sagt auch einer, der bis im letzten Jahr das Sagen hatte, Ex-Armeechef Christoph Keckheis.
Irland, Österreich oder auch andere Staaten, die haben 8% ihrer Bestände im Bereich Friedensförderung und wir haben immer noch knappe 2% der Einsatzarmee, die das produziert. Also für mich ist der Trend ganz klar, ob das sich realisieren lässt, das ist wirklich eine politische Sache.
Nicht zu haben für zusätzliche Auslandeinsätze ist das rechte Lager. Zum Beispiel Jean-Pierre Bonny, Alt-FDP-Nationalrat und bis vor kurzem Präsident der konservativen Vereinigung Pro Militia. Und auch umbauen möchte Bonny die Armee nicht. Abspecken müsse man vielleicht beim Verwaltungsapparat, nicht aber beim Bestand der Armee.
Eine zum Beispiel der wichtigen Aufgaben der Schweiz ist, dass wir die Achse Nord-Süd zwischen Europa Nord und Europa Süd, also die sogenannte Gotthard-Achse, offen halten und sichern. Und das braucht Leute, das braucht viele Leute.
Ein Massenheer am Gotthard. Für Barbara Hering ein Planspiel von gestern. Die Armee werde schrumpfen, es sei eine Frage der Zeit, sagt sie. Und dann sei es auch vorbei mit der allgemeinen Wehrpflicht.
Eine massive Reduktion der Größe der Armee lässt sich nicht mehr über das Wehrpflichtmodell rekrutieren, weil die Gerechtigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann.
Ungerecht wäre es, wenn auf einmal die Zahl der vom Dienst suspendierten jungen Männer die Zahl der Dienstpflichtigen übersteigen würde. Nur Linke und manche Christdemokraten rütteln heute an der Wehrpflicht. Die breite Diskussion, die Bundesrat Schmid vor 4 Jahren angestoßen hat, ist erlahmt. Vielleicht nimmt erst Schmids Nachfolger oder Nachfolgerin den Faden wieder auf.
Das war ein Bericht von Dominik Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS rund um die Uhr im Internet unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.